Konflikte sind in unserer Welt was ganz Alltägliches. Leider. Kein Tag, der vergeht, an dem nicht Ehepaare miteinander streiten ums Geld, darum, wie man die Kinder richtig erzieht, darum, wer den Abwasch macht, den Müll rausbringt. Nachbarn werden zu Feinden, wenn das Grillgut zu intensiv duftet oder die Musik zu laut ist oder wenn die Bebauung auf dem Nachbargrundstück nicht so dem Nachbarn passt. Für mich unvergessen der Fall von einem Ex-Nationaltorhüter nicht weit weg von hier in Berg am Starnberger See, der nicht einverstanden war mit der Garage vom Nachbarn und dann hat er zur Kettensäge gegriffen und diese Garage ein bisschen verkleinert. Das Dumme war, dass eine Kamera das aufgezeichnet hat und dann haben sich die Nachbarn vor Gericht wieder getroffen. Soweit ich das weiß, ist dieser Fall immer noch ein Gegenstand vor dem Richter. Und egal wie das Ganze ausgeht, am Ende sind die Gräben so tief zwischen den Nachbarn, also die werden keine Freunde mehr, wenn kein großes Wunder passiert. Kinder streiten miteinander, Geschwister streiten miteinander, wenn sie klein sind, um die Spielsachen, um die Aufmerksamkeit der Eltern. Und oft zieht sich das ja auch fort bis weit ins Erwachsenenalter hinein, dass sich Geschwister teilweise spinnefeind sein können. Konflikte sind was ganz Alltägliches. Jetzt würde ich gern sagen, ja, Gott sei Dank ist das bei uns Christen ganz anders. Immer Friede, Freude, Sonnenschein, weil wir haben es wirklich schon begriffen, wie das mit der Liebe und mit der Gnade, wie das alles funktioniert. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Der erste Korintherbrief, der berichtet uns sehr schonungslos von Missständen, von Defiziten in dieser Gemeinde in Korinth. Und eines der großen Probleme dort war, dass sich viele Gemeindemitglieder miteinander stritten. Ihr Konfliktverhalten war ein großes Problem. Davon lesen wir heute im Predigttext. Die haben sich so gestritten, dass sie ihren Streit aus der Gemeinde raus vor die Gerichtshöfe Korinths getragen haben und sich am Sonntag in der Gemeinde getroffen haben und unter der Woche beim Richter und gegeneinander dort gekämpft haben. Und Paulus sagt so, soll das nicht sein, das ist ein Problem. Ich habe die Woche nochmal mit Matthias gesprochen, also uns ist kein Fall bekannt in dieser Gemeinde, wo zwei Gemeindemitglieder miteinander gerade vor Gericht einen Streit auskämpfen, auch Gott sei Dank. Und trotzdem sagt uns dieser Bibeltext ganz viel darüber, wie wir unsere Konflikte leben sollen, wie wir damit umgehen sollen, auch hier in dieser Gemeinde. Gottes Wort spricht auch in unser Leben, auch in dieser Frage. Und es ist ganz wichtig, dass wir das uns zu Herzen nehmen. Ich möchte uns diesen Text lesen. 1. Korinther 6, die Verse 1 bis 11. Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Ihr aber, wenn ihr über diese Dinge rechtet, nehmt solche, die in der Gemeinde nichts gelten, und setzt sie zu Richtern. Euch zur Schande muss ich das sagen, ist denn gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte? Vielmehr rechtet ein Bruder mit dem anderen, und das vor Ungläubigen. Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Vielmehr tut ihr Unrecht und übervorteilt. Und das unter Brüdern. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Lasst uns beten. Und Vater, wenn wir auf dein Wort hören, ja, dann wollen wir dich darum bitten, Herr, dass du wirklich unsere Herzen dafür öffnest, für die Botschaft, die du uns heute sagen möchtest. Herr, unser Leben liegt offen vor dir wie ein Buch. Du kennst unsere Herzen, du kennst den Streit, die Konflikte, in denen manche von uns stehen. Und wir wollen beten, dass dieses Wort uns helfen darf, wirklich den Frieden zu suchen und Versöhnung zu suchen, gerade in der Gemeinde. Herr, rüste du uns zu, damit die Einheit gestärkt wird, dir zur Ehre und auch uns zum Besten und zum Zeugnis für diese Welt. Amen. Ja, wir sehen in diesem Abschnitt, dass Paulus und Gott durch Paulus ganz deutlich macht, Konflikte in der Gemeinde zu lösen. Das ist nicht was Optionales, das ist nicht was, was man machen kann, sondern dazu sind wir verpflichtet als Christen, als Geschwister. Das ist was, was uns kennzeichnen soll. Daran erkennt die Welt, daran erkennen wir auch in der Gemeinde unsere neue Identität in Jesus Christus. Es macht sich daran fest, wie wir mit unseren Konflikten umgehen. Dass wir sie in der Gemeinde angehen und auch in der Gemeinde beilegen. Ich möchte in drei Punkten mit euch durch diesen Text gehen. Wir sehen in den Versen 1 bis 6, wo der richtige Ort dafür ist. Der richtige Ort für unsere Konflikte, sie zu lösen, sie zu bearbeiten, ist, sagt Paulus hier, die Gemeinde. Das Zweite, was wir sehen in den Versen 7 bis 8, da geht es ein bisschen tiefer. Mit welcher Herzenshaltung sollen wir in Konflikten unterwegs sein, überhaupt in der Gemeinde unterwegs sein? Ich meine, wenn wir diese Herzenshaltung haben, die er da beschreibt, dann wird es viel weniger Streit geben. Das ist schon mal ganz klar. Das schauen wir uns als Zweites an. Und dann das Dritte, was eigentlich die Grundlage, wo kommt auch die Kraft her dafür, dass wir überhaupt in dieser Weise unsere Konflikte anders lösen können, als es die Welt macht. Schauen wir zuerst, wo wir Unrecht klären sollen, der richtige Ort, die Verse 1 bis 6. Paulus leitet hier das Problem ein mit einer Frage. Er sagt, wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Vielleicht ist es gut, erstmal festzuhalten, dass Paulus hier ganz deutlich macht, also es wird Streit geben, ja? Es gibt Konflikte in der Gemeinde. Er fängt nicht an und sagt, das darf es gar nicht geben, streitet euch nicht, lasst das. Es gehört sich nicht. Er rechnet erstmal damit, ist ganz realistisch, es gibt Konflikte und es gibt Streit in der Gemeinde. Paulus kannte sein eigenes Herz, das sehen wir zum Beispiel in Römer 7, dass er sagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wir sehen das in der Bibel auch an anderen Stellen. Wir sind noch nicht fertig, Gott ist noch nicht fertig mit uns, das heißt, es kann Streit geben in der Gemeinde. Aber was er kritisiert ist, dass er sagt, der Ort, an dem ihr euren Streit austragt, das ist der falsche Ort. Sie sind mit ihren Konflikten vor die Richter gegangen, der Stadt, und haben sich dort bekämpft. Paulus verwendet hier das Wort, ihr bringt es vor die Ungerechten. Und damit will er nicht sagen, dass es in Korinth keine guten Juristen gab, dass man in Korinth nicht auch einen fairen Prozess bekommen konnte, sondern dieses Wort hier, die Ungerechten, das meint einfach, das sind keine Christen, die sind nicht gerecht vor Gott. Ihre Gerechtigkeit ist eine menschliche Gerechtigkeit, die handelt nach Menschenweisheit und da kann man auch schon einiges richtig erkennen und da kann man auch schon ein faires Urteil fällen, aber das Problem ist, ihr bringt euren Konflikt vor die Nichtchristen und ihr solltet ihn doch vor den Heiligen bearbeiten. Das sind alle Christen, nicht nur ein paar besonders fromme. Und Paulus sagt, wie könnt ihr das machen? Wie könnt ihr euren Konflikt dorthin tragen? Das ist eine Schande, sagt er in Vers 5. Das gehört sich nicht, dass ihr das nicht selber regeln könnt. Wir schauen uns gleich an, warum er das so kritisch gesehen hat. Ich denke, es ist aber wichtig, zuerst mal zu klären, ob Christen überhaupt vor Gericht gehen dürfen. Weil sonst verstehen wir Paulus hier, glaube ich, falsch, wenn wir nicht kurz drüber nachdenken, wie Paulus sonst über das Gericht gedacht hat. Und ein erster Punkt ist, Paulus hatte grundsätzlich ein ganz, ganz positives Verhältnis zum Staat und auch zum Rechtssystem. Er sagt in Römer 13, inspiriert vom Heiligen Geist, dass die Obrigkeit ist eine Dienerin Gottes, eingesetzt von Gott, um das Böse in dieser Welt zu bestrafen, um Gerechtigkeit, um Ordnung zu fördern in einer Gesellschaft. Das ist was Gutes. Das hat Paulus geglaubt, so hat er auch auf das Gerichtswesen geschaut. Er hat sogar das oberste Gericht, das kaiserliche Gericht einmal angerufen in seinem eigenen Fall, wo er als Christ verfolgt wurde und im Gefängnis saß und er sagt, ich will einen Prozess vor dem Kaiser in Rom. Also heute vielleicht, er hat sich bis vor das Bundesverfassungsgericht geklagt mit seinem Fall. Ist nicht grundsätzlich gegen das Gericht. Das Zweite, es geht in dem Abschnitt sicher auch nicht darum, dass wir schweres Unrecht, was auch im Kontext von einer Gemeinde passieren kann, dass wir das immer nur unter Christen regeln. Ja, wenn wir zum Beispiel denken an manche Missbrauchsfälle, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch öffentlich und bekannt wurden, wo Gemeinden vertuscht haben, auch evangelikale Gemeinden, das einfach intern geregelt haben. Das ist nicht richtig. Es ist Unrecht, was schon unser Gesetzgeber sagt, was angezeigt werden muss und wo wir uns auch versündigen an den Opfern, wo wir es einem Täter vielleicht leicht machen, weiterzumachen im Kontext von einer Gemeinde, darum geht es nicht. Dass wir hier das Strafrecht aushebeln und uns darüber hinwegsetzen und sagen, das regeln wir alles hier bei uns intern in der Gemeinde. Aber es gibt ja doch auch ganz, ganz viel Unrecht, das ist nicht strafrechtlich relevant. Und das kann auch unter Glaubensgeschwistern vorkommen. Also mal ein paar Beispiele. Ein Christ, der einem anderen Christ Geld schuldet, das er nicht zurückbezahlen kann oder nicht zurückbezahlen will. Ein Konflikt. Ein Vermieter, der Dinge fordert von seinem Mieter, die er nicht fordern darf. Oder ein Mieter, der sich schlecht und unrechtmäßig gegenüber seinem Vermieter verhält. Ein Bruder, der dir das Auto beschädigt. Es gibt auch viele Dinge, die hätten vor Gericht überhaupt gar keine Chance. Konflikte, die aber auch da sind. Ehepaare, die finden, also du bist mir was schuldig, du solltest mehr investieren in die Ehe. Geschwister, das hatten wir vorhin schon, leibliche Geschwister, die miteinander im Streit sind. All das kann in der Gemeinde vorkommen. Und viele solche Themen werden in unserem Rechtssystem schon so behandelt, dass man das nicht unbedingt zur Anzeige bringen muss, in diesem Bereich Privatrecht. Das musst du nicht vor einen Richter bringen, das kannst du, aber da läuft es eigentlich nach dem Grundsatz, wo kein Kläger, da kein Richter. Man kann das auch miteinander regeln. Und um solche Fälle geht es hier und genau da fordert Paulus das, dass wir in all diesen Konflikten, die wir haben können, das unter Christen regeln. Und warum sagt er das? Erstens, weil der erste Punkt, den er macht, er sagt, ihr habt die Kompetenz und ihr habt die Ressourcen dazu, das selber zu lösen. Das ist ein ganz erstaunlicher Punkt, den er da macht. Er erinnert die Christen dort in Korinth und auch uns Christen hier in München an eine ganz, ganz große Wahrheit, die ist schwer zu fassen. Er sagt in Vers 2, wisst ihr nicht, also denkt mal drüber nach, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Ihr werdet einmal, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, mit ihm diese Welt richten. Er geht sogar noch einen Schritt weiter, er sagt, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Engel richten werden? Ist unvorstellbar und ich ahne, dass einige jetzt sich neugierig fragen, ja, was soll denn das bedeuten? Ja, wie werden wir denn diese Welt, wie werden wir denn die Menschen richten? Wie werden wir denn die Engel richten? Und ich fürchte, ich kann eure Neugier nicht befriedigen. Die Bibel sagt uns, der Tag wird kommen. Die Bibel sagt wenig darüber, wie das sein wird. Sie sagt ein bisschen was. Zum Beispiel, wenn man in Daniel 7 schaut, in Daniel 7 sagt der Prophet Daniel, sieht es schon in der Vision, dass der Tag kommt, an dem den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergeben wird von Gott. Also die Heiligen bekommen das Gericht übergeben von Gott. Jesus sagt es in Matthäus 19 seinen Jüngern, dass sie mal über die Stämme Israels, dass sie richten werden. Aber es ist nicht viel und es ist nicht so klar, wie wird das genau aussehen. Und noch weniger klar ist es mit diesem Gericht über die Engel. Aber Paulus sagt, das wird passieren, der Tag kommt, da werdet ihr richten. Und das Entscheidende ist hier an dieser Stelle nicht, dass wir uns zu intensiv mit diesem Tag beschäftigen, der einmal kommt, sondern der Vergleichspunkt, den er hier macht, ist ja, wenn ihr da als Richter eingesetzt werdet von Gott, mit ihm richtet, ja, wie viel mehr sollt ihr es hier im Hier und Jetzt mit diesen ganzen kleinen Konflikten, die ihr habt, hinkriegen, da ein gerechtes Urteil zu fällen, euch zu einigen, das auf die Reihe zu bekommen. Ja, ihr werdet einmal über Fragen der Ewigkeit dabei sein beim Gericht, ja, wo es um Leben und Tod geht. Wie viel mehr diese ganzen alltäglichen kleinen Themen. Das müsst ihr hinkriegen. Regelt eure Konflikte innerhalb der Gemeinde. Seht es als ein Übungsfeld für den jüngsten Tag. Ihr habt die Weisheit Gottes, ihr habt sein Wort, ihr wisst, was gut ist, was gerecht ist. Wer, wenn nicht die Christen, sollten das wissen, was wirklich gerecht ist. Wir kennen den Gott, der als entscheidendes Merkmal auch hat, gerecht zu sein, perfekt gerecht. Ihr habt die Weisheit und wenn sie euch fehlt, dann bittet um Weisheit den Gott, der jedem gerne gibt, der ihn bittet um Weisheit. Der zweite Grund, den Paulus gibt, er sagt, jeder Konflikt zwischen Christen ist ein Streit zwischen Bruder und Bruder. Das ist ein Streit unter Geschwistern. Das sagt er in Vers 5. Bruder und Bruder streitet miteinander. Es geht also um eine Familienangelegenheit. Und wenn ich eine Familienangelegenheit friedlich lösen will, dann kann ich das nicht vor Gericht machen. Und da können leibliche Geschwister ein Lied davon singen, die das Erbe durchgekämpft haben vor Gericht. Das sind Gräben, die werden mit jedem Gerichtstag tiefer. Und es gibt Familien, die sind tief zerstritten, weil sie vor Gericht gegeneinander gekämpft haben. Wenn wir Familienangelegenheiten von einem Richter klären, dann bleibt in der Regel ganz viel verbrannte Erde zurück. Graben werden immer tiefer und am Ende gibt es fast immer nur Verlierer. Und das gilt auch für die Gemeinde. Es ist ein riesengroßes Problem, wenn wir als Geschwister streiten, wenn wir so tiefe Konflikte haben, dann zerstört das nämlich unsere Einheit, den Frieden, zu dem Jesus Christus uns berufen hat. Die Frage, wie gewinne ich einen Konflikt gegen einen Bruder oder eine Schwester, die ist eigentlich tabu. Wie gewinne ich, wie bekomme ich Recht? Es ist viel zu wenig. Es geht nicht einfach ums Recht, es geht immer um die Beziehung. Ich habe das Privileg, immer wieder Ehepaare zu begleiten oder Paare auf dem Weg in die Ehe. Und da sprechen wir immer drüber, wenn ihr Konflikte miteinander habt, wenn einer sich durchsetzt auf Kosten des anderen, verliert ihr beide. Weil ihr eins seid, ihr habt eine Einheit. Wenn einer gewinnt, verlieren beide, weil eine Trennung reinkommt. So ist es in der Gemeinde. Es geht also immer, es geht auch um Gerechtigkeit. Was ist gut, was ist gerecht? Aber es geht auch darum, wie können wir die Beziehung erhalten? Wie können wir eine Beziehung heilen, die beschädigt wurde? Und ganz viel davon gelingt schon, wenn wir einfach Jesus beim Wort nehmen, das, was er uns in Matthäus 18 sagt, darüber, wie wir in der Gemeinde Streit lösen sollen. Er sagt, wenn jemand an dir sündigt, wenn dein Bruder an dir sündigt, dann geh als erstes mal zu ihm hin, Matthäus 18, Vers 15, und weis ihn zurecht, sprich das unter vier Augen an. Was uns unglaublich schwerfällt, den meisten von uns, das einfach mal unter vier Augen anzusprechen. Aber was so heilsam sein kann, wirklich zu versuchen, den Bruder, die Schwester zu gewinnen in einem Konflikt und das Thema da auf den Tisch zu bringen. Nicht immer gelingt's. Und dann sagt Jesus schon in Matthäus 18, dann geh den nächsten Schritt, hol andere dazu, die euch helfen, diesen Konflikt zu lösen. Zwei, drei andere, die das mit bearbeiten, die sich in dieses Gespräch einschalten, um den Bruder zu gewinnen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Konflikte nicht nach außen tragen, sondern dass wir sie hier miteinander bearbeiten und dass wir uns an diese Vorgabe von Jesus halten, an das, was Paulus hier sagt, es ist zwischen Bruder und Bruder, zwischen Schwester und Schwester. Wir wollen eine Lösung finden, die Frieden wiederherstellt. Und es ist ein Problem, wenn wir das nicht haben, wenn du im Konflikt lebst, wenn Bruder und Bruder in dieser Gemeinde im Konflikt leben. Das ist niemals nur eine Privatsache, es ist niemals nur was zwischen euch beiden, sondern es hat immer was mit der gesamten Gemeinde zu tun, mit der Einheit der Gemeinde. Deshalb möchte ich uns alle dazu ermutigen, wenn wir solche Konflikte erleben, und wir haben sie immer wieder. Einige sind vielleicht jetzt gerade in einem Konflikt mit jemand anders in der Gemeinde. Geht es an, schieb's nicht auf. Und wenn du Hilfe brauchst, dann frag um Hilfe. Besonderer Fall sind sicher die Ehen, wo ich das manchmal so wahrnehme, dass auch christliche Ehepaare denken, na, wir müssen das irgendwie alleine schaffen, und dann kämpfen sie sich durch 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, und dann sind die Gräben so tief, dass es nur noch schwer ist, wieder zueinander zu kommen. Frag um Hilfe, lass deine Geschwister dir helfen, lasst euch helfen, diesen Konflikt zu lösen, die Einheit zu suchen. Ein dritter Punkt, warum wir das in der Gemeinde regeln sollen. Paulus sagt, überlegt euch auch mal, was das für ein Bild nach außen darstellt, wenn ihr euch streitet. Ja, das eine ist, wie ist es mit der Einheit, aber das andere ist die Außenwahrnehmung. In Vers 6 sagt er, vielmehr rechtet ein Bruder mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Und Paulus ermahnt die Christen hier ziemlich scharf, sich klarzumachen, was das für ein Bild abgibt, wenn man so mit seinem Streit umgeht. Jesus hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, an der Liebe, die ihr untereinander habt. Aber viele dieser Christen kennzeichnete genau das Gegenteil, nicht die Liebe, die sie untereinander hatten, sondern die mangelnde Liebe, der Streit und das auch noch nach außen getragen. Was für eine schlechte Werbung für das Evangelium. Und es ging Paulus sicher nicht darum, dass sie jetzt das alles unter den Teppich kehren und einfach so ihr Sonntagsgesicht rausholen und Frieden vorspielen, wo kein Frieden ist. Darum geht es ihnen nicht. Aber sie sollten keine Schlammschlacht sich liefern vor den Augen einer Öffentlichkeit, die das genau beobachtet, die genau schaut, wie leben eigentlich die Christen anders? Haben die es denn wirklich besser verstanden als wir? Ja, und die mussten dort in Korinth, über zumindest diese Gemeinde in Korinth, feststellen, na, die sind auch nicht besser als der Rest der Welt. Ein Hauen und ein Stechen und jeder schaut nach seinem Vorteil. Genauso geht es in der Welt zu. Tatsächlich ist ja Streit und Unrecht in der Gemeinde auch ein gefundenes Fressen. Also für alle, die im Umfeld sind, manche erzählen das von Geschwistern, von Familienangehörigen, die nicht gläubig sind. Wenn sie das sehen, sagen sie, seht ihr mal, die Christen. Medien stürzen sich da drauf. Es gibt immer wieder auch gute Geschichten, einfach Streit unter Christen. Aber ich muss sagen, die haben ja recht. Die legen ja völlig zu Recht den Finger in die Wunde, wenn sie sagen, eigentlich sollte es doch bei euch Christen anders sein. Eigentlich müsste da doch Liebe sein. Gnade, Barmherzigkeit. Also die Welt beobachtet uns, und es steht viel auf dem Spiel, wenn wir unseren Streit nicht besser lösen, nicht anders lösen als diese Welt. Und was Paulus dann macht, jetzt ab dem Vers 7, ist, dass er ein bisschen tiefer geht und ans Herz und an die Haltung, mit der wir uns in Konflikten verhalten sollen als Christen. Ebenso anders als diese Welt. Das ist der zweite Punkt, wie wir Unrecht begegnen sollen, die richtige Haltung. Paulus schreibt hier, im Vers 7, es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Also er weiß, es wird Streit geben, aber er sagt schon auch, das ist auch ein Problem. Nicht nur, wenn ihr das vor die Richter der Stadt tragt, sondern auch in der Gemeinde ist es ein Problem. Es ist schlimm genug, wenn ihr miteinander rechtet. Und dann stellt er zwei sehr herausfordernde Fragen in Vers 7. Er fragt, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das liest sich sehr leicht, aber jeder von uns weiß, wie schwer das ist. Ich soll mir Unrecht tun lassen? Ich soll den Kürzeren ziehen, wenn ich doch denke, dass ich im Recht bin? Ich soll mich übervorteilen lassen? das will Paulus hier von mir, das will er von den Christen, dass wir all, das alles mitmachen, nicht kämpfen. Da werde ich hier ausgenutzt. Ja, muss ich mir denn als Christ alles bieten lassen? Ich möchte uns erinnern an das, was Jesus schon gesagt hat in der Bergpredigt. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann geht gerne ins Matthäusevangelium. Das ist auf der Seite 8 im hinteren Teil. Da sagt Jesus in Matthäus 5, ab Vers 38, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Also wenn die Fragen von Paulus herausfordernd sind, das ist mindestens genauso herausfordernd, was Jesus hier sagt. Und wir merken, Paulus sagt nur das, was Jesus schon gesagt hat. Er stellt die Frage, warum seid ihr nicht mit einer ganz anderen Herzenshaltung unterwegs, mit dieser Herzenshaltung, die Jesus hier beschreibt in der Bergpredigt, wo er sagt, so sollen meine Jünger leben. Das ist Gottes Programm für euch. Ja, Ungerechtigkeit ganz oft auch zu ertragen, den zu segnen, der mich ausnutzt. Nicht immer das zu fordern, was jetzt gerecht wäre, was ich meine, was mir zusteht oder was mir vielleicht sogar wirklich zusteht, sondern diesen Weg zu gehen, den Jesus hier beschreibt. Und Jesus hat das ja nicht nur gepredigt. Jesus hat das ja auch gelebt. Viel besser und viel vollkommener, als das irgendjemand von uns leben könnte. Er erwiderte die Schmähungen nicht, als er geschmäht wurde, heißt es in 1. Petrus 2, Vers 23. Wie schwer fällt uns schon das, wenn uns jemand was Böses sagt, ruhig zu bleiben, nicht zurückzuschimpfen. Sie haben ihn angespuckt, Jesus hat nicht zurückgespuckt, sich lustig gemacht über ihn, Jesus hat nicht mitgemacht, ausgepeitscht, geschlagen, diese Dornenkrone aufs Haupt gepresst, das Blut floss übers Gesicht. Jesus hat nicht sich gewehrt. Haben ihn diesen Prozess gemacht, wo ganz klar wurde, also auch der Pilatus hat gemerkt, also eigentlich, ich finde eigentlich nichts Böses an ihm. Haben ihn trotzdem verurteilt und haben ihn ans Kreuz von Golgatha geschlagen. Jesus hat sich nicht gewehrt. Und er hat es nicht nur stoisch ertragen, überhaupt nicht stoisch ertragen, er war völlig involviert, seine Seele war involviert, aber er hat auch was anderes gemacht. Er hat sogar noch am Kreuz für seine Feinde gebetet und sie gesegnet mit diesem Gebet und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Jesus hat das zuallererst selber gelebt und er sagt seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, folgt mir nach. Paulus legt hier den Finger in die Wunde. Er sagt, ihr seid Christen und das spricht er den Korinthern nicht ab. Ja, das haben wir am Anfang gesehen. Er spricht sie an als die Heiligen. Das sind Christen, aber euer Konfliktverhalten zeigt so wenig von Christus, von seinem Programm, von dem, was er gepredigt hat. Warum seid ihr nicht bereit, seinem Vorbild zu folgen, seine Worte umzusetzen in eurem Leben? Er ist doch euer Herr. Wieso seid ihr so wenig bereit, Unrecht zu ertragen, Nachteile für andere in Kauf zu nehmen? Stattdessen, Vers 8, tut ihr Unrecht und ihr übervorteilt und das sogar noch unter Brüdern. ja, das Leben vieler dieser Korinther, das zeigte so wenig von der Liebe und der Opferbereitschaft Jesu und es zeigte noch so viel Selbstsucht, Stolz, Egoismus. Sie wollten mehr bekommen, als sie bereit waren zu geben. Sie bauten oft mehr ihr Reich als Gottes Reich. Paulus fordert sie wirklich hier heraus. Schaut in den Spiegel. Erschreckt ihr nicht über das, was ihr da seht. So wenig Jesus, so viel alter Mensch. Überdenkt eure Haltung. Und ihr Lieben, als ich diese Woche über diesen Abschnitt nachgedacht habe, da musste ich feststellen, wir sind als Gemeinde nicht am selben Punkt. Ich bin immer ein großer Fan davon, wirklich jeden Bibeltext auch ins Gemeindeleben anzuwenden und so zu übernehmen, aber ich muss schon sagen, ein bisschen anders ist es bei uns schon. Ich habe das oft genug miterleben dürfen, wie Geschwister ihren Streit, ihre Konflikte friedlich miteinander geregelt haben und beigelegt haben. Es ist vorhin schon gesagt, hier zieht niemand, zumindest aktuell, gegeneinander vor Gericht. Und das sollte auch so bleiben, nehmen wir uns das zu Herzen. Aber ich habe auch sehen dürfen, wie Geschwister opferbereit waren, gesagt haben, ich beharre nicht hartherzig auf meinem Recht, auch wenn mir was zusteht. Ich bin bereit, Kompromisse zu machen aus Liebe zu meinem Bruder, aus Liebe zu meiner Schwester. Mir ist die Beziehung, mir ist die Einheit in der Gemeinde wichtiger, als dass ich meine Agenda durchbringe. Und trotzdem ist es gut, dass wir uns immer wieder an solchen Abschnitten, auch an der Bergpredigt, reflektieren und sagen, ist das mein Antrieb? Bin ich so unterwegs, zuallererst in der Gemeinde, mit meinen Glaubensgeschwistern, dass ich wirklich den Segen für sie suche, bereit bin, nicht alles aufzurechnen? Bin ich bereit, lieber kein Recht zu bekommen, als auf Kosten meines Bruders, als auf Kosten meiner Schwester? Aber ist es nicht doch ein bisschen zu viel verlangt von Jesus und dann auch von Paulus, dass wir Unrecht ertragen sollen, die Extrameile mitgehen, auf eigene Vorteile verzichten? Wie schafft man das? Da helfen uns die letzten drei Verse. Da sehen wir, wie wir Unrecht ertragen können, die richtige Grundlage und auch die Kraft. Wo kommt das her, dass wir so leben können? Ich möchte uns das nochmal lesen, Verse 9 bis 11. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder. Kurzer Einschub hier, also dieses Lustknaben und Knabenschänder, das klingt noch so ein bisschen nach Prostitution und nach Ausbeutung, aber tatsächlich im Griechischen geht es hier viel allgemeiner um homosexuelle Praxis. Es ist ganz wichtig an der Stelle das zu sehen, das ist hier in der Lutherbibel nicht glücklich übersetzt, es geht um Menschen, die ihre Homosexualität ausleben, die sind hier mit reingenommen an dieser Stelle. Dann fährt er fort, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber, sie werden das Reich Gottes nicht erben. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Was auch noch wichtig ist bei dieser Liste zu sehen, Paulus spricht hier über Menschen, deren Identität das ist, ja, die so leben, als einer, der sich, als ein Säufer, ja, als ein Lästerer, als jemand, der in sexueller Unmoral lebt. Auch als Christen können wir noch versucht sein, solche Dinge zu tun und wir dürfen immer wieder umkehren. Wir haben letzte Woche das gesehen, als wir über einen Gemeindeausschluss aus Liebe nachgedacht haben, in dem Abschnitt davor. Das Problem von diesem Mann, der seine Stiefmutter hatte, das größte Problem war nicht, dass er seine Stiefmutter hatte, das war schlimm genug, aber das größte Problem war, dass er nicht umgekehrt ist, nicht Buße getan hat darüber. Und deshalb sagt Paulus, schließt ihn aus, der muss raus. Er lebt so, als wäre er kein Christ. Er ist tatsächlich kein Christ, wenn er darin verharrt, wenn ihm das wichtiger ist als der Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Das ist der Punkt. Und hier verknüpft Paulus jetzt dieses Thema der Streitsucht, dieser Konflikte mit diesen ganzen Dingen, die er da beschreibt. Und er sagt, wenn jemand darin verharrt in seiner Streitsucht, darin verharrt, egoistisch immer sein Recht zu bekommen, dann ist er genauso in Gefahr wie alle die anderen, die hier beschrieben sind. Weil das zeigt was von seinem Herz und es zeigt, dass er den Herrn Jesus noch gar nicht wirklich kennt. Er wird genauso wenig wie all die anderen, die nicht umgekehrt sind, die in ihrer Sünde leben, das Reich Gottes sehen können. Das ist eine sehr scharfe Warnung eigentlich. Aber da bleibt Paulus nicht stehen. Er macht hier keine Strafpredigt, sondern er sagt zu diesen Korinthern, solche sind einige von euch gewesen. Ihr wart mal Ungerechte, ihr wart mal vor Gott schuldig, ihr habt mal Gottes gerechtes Gericht verdient, weil ihr so gelebt habt, weil eure Herzen so schief waren, so krumm, weil ihr nicht nach Gottes Willen gelebt habt, so wart ihr mal. Aber, Vers 11, ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ihr seid nicht mehr so, sagt er ihnen. Ihr seid völlig neue Menschen geworden durch Jesus Christus. Jesus Christus hat am Kreuz die Strafe bezahlt für eure Ungerechtigkeit. All eure Rebellion gegen Gott, die hat ihn ans Kreuz gebracht. Aber weil Gott nicht nur ein gerechter Gott ist, der Sünde nicht einfach ungestraft lassen kann, der jede Sünde bestrafen wird, sondern er ist auch ein Gott der Liebe. Er ist barmherzig. Und deshalb ist Jesus diesen Weg gegangen, deshalb ist er ans Kreuz gegangen, hat sein Leben gegeben, um eure Schuld auf sich zu nehmen, damit ihr frei werdet. Reingewaschen von eurer Schuld, heißt es hier. Seid heilig geworden, das heißt, ihr seid passend für Gott, ihr könnt jetzt mit Gott zusammen sein. Ihr seid gerecht. Das muss doch was verändern, liebe Korinther. Dass ihr eine neue Identität habt in Christus. Das ist der erste Schritt, dass ich das begreife. Ich bin ungerecht vor einem heiligen Gott. Ich bin drin in dieser Liste, auch wenn ich vielleicht sage, naja, sexuell, das habe ich eigentlich immer anständig gelebt und ich habe meine Worte immer gut gewählt. Wir sind da alle drin. Paulus sagt, es gibt nicht einen einzigen, der gerecht ist. Die Bibel sagt uns das. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, vielleicht hast du das noch nie so richtig sehen können und vielleicht bist du immer noch so am Kämpfen und am Fragen. Möchte ich ermutigen, geh dieser Frage nach, wie werde ich gerecht vor Gott? Wie hilft mir Jesus? Kannst auf mich zukommen, kannst auf jemanden zukommen, der hier vertrauenswürdig aussieht. Wollen gern mit dir darüber reden, weil es ist die wichtigste Frage. Wie werde ich gerecht vor Gott? Wie kann ich vor ihm bestehen? Und dann ist aber die Frage, wenn wir mit Jesus leben, wenn wir an ihn glauben, auf ihn vertrauen, dass er wirklich alles bezahlt hat, wie zeigt sich denn das jetzt in meinem Leben? Und woher kommt die Kraft auch zu diesem Leben, wo wir sowohl die Gerechtigkeit suchen, als auch die Liebe und die Barmherzigkeit, wo das wirklich zusammenkommt, wo wir eine Einheit leben. Und die Antwort, die Paulus hier gibt, ist nicht, dass es dafür nochmal irgendwie ein besonderes Erlebnis braucht. Es braucht kein besonders vollmächtiges Gebet, dass ich das wirklich jetzt schaffen kann. Sondern was es vor allem braucht, ist, dass ich mich erinnere, wer ich war und wer ich durch Jesus Christus bin. Wir haben vorhin in der Textlesung dieses Gleichnis aus Matthäus 18 gehört, das Jesus mal erzählt hat über einen Konflikt, eigentlich waren es zwei Konflikte, ein Konflikt zwischen einem König und einem seiner Knechte. Der König rechnet ab und er stellt fest, dieser Knecht, der schuldet mir unglaublich viel. Das muss er mir bezahlen. Und weil es dieser Knecht nicht bezahlen kann, sagt der König, gut, dann verkauf mal deine Frau, deine Kinder, dein Gut, es wird alles verkauft und bis das alles bezahlt ist. Und dieser Knecht sagt, Herr, ich kann nicht bezahlen, bitte vergib mir meine Schuld. Und der König ist großzügig und er sagt, wir streichen das alles, das geht auf meine Rechnung. Du kannst gehen, du bist frei. Und dann geht dieser Knecht raus und es kommt zum zweiten Konflikt, den er hat mit einem anderen Knecht, der ihm auch was schuldet. Ich glaube, 100 Silbergroschen sind das. Das ist auch keine Kleinigkeit. Und er sagt ihm, bezahl. Und der Knecht sagt, ich kann nicht bezahlen. Und dieser Knecht, der gerade beim König so eine große Schuld erlassen bekommen hat, lässt seinen Mitknecht ins Gefängnis werfen, bis er alles bezahlt hat. Der König sagt, so geht das nicht, du kannst nicht meine Gnade in Anspruch nehmen und dann so hartherzig und ungerecht mit anderen sein. Und er lässt ihn ins Gefängnis werfen. Hat die Gnade nicht verstanden. Hast du Gottes Gnade erlebt? Hast du sie besser verstanden als dieser Knecht? Aus dieser Gnade kommt die Kraft, Konflikte anders zu lösen als die Welt. Schau, wer du mal warst, schau, wer du bist durch Jesus Christus. Lasst uns beten. Und Herr Jesus, wir danken dir an diesem Tag von ganzem Herzen, dass du gekommen bist, um Frieden zu machen zwischen uns und Gott. Herr, wir hätten nichts dafür tun können, wir hätten es nicht schaffen können. Aber du hast uns gerecht gemacht, du hast unsere Schuld getragen am Kreuz von Golgatha und dafür loben wir dich und wir beten dich dafür an und wir wollen dir Danke sagen. Und wir beten, dass wir das noch viel tiefer begreifen, was das für eine unfassbar große Schuld war, die du von unseren Schultern genommen hast und auf dich genommen hast. Und wir wollen dich bitten, dass wir das Leben in der Freiheit, das du uns schenkst, dass wir es so gebrauchen, wie es dir gefällt und wie es dich ehrt. Du kennst unsere Kämpfe, du kennst den Egoismus und die Selbstsucht, die da immer noch auch in unserem Herzen ist. Und wir wollen dich bitten, dass dein Geist wirklich was verändert. Und dass du uns hilfst, uns Tag für Tag daran zu erinnern, wie groß deine Gnade für uns ist. Und dass wir sie weiterschenken können. Wir wollen das beten für unsere Ehen, wollen das beten für alle anderen Beziehungen in dieser Gemeinde. Herr, dass doch die Welt das auch erkennen darf in unserem Miteinander. Du bist ein guter, ein gnädiger, ein liebevoller, ein barmherziger Gott, der da Frieden stiften kann, wo die Welt nur Recht sprechen kann, aber du bist der Gott, der Beziehungen wiederherstellt. Herr, lass uns das noch mehr erleben. Wir loben dich für alle Frucht, die wir davon schon sehen dürfen. Herr, stärk du unsere Einheit. Herr, mach du uns konfliktfähiger durch deine Gnade. Amen.